Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7-1 Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen, ich bin Aline von Drateln und der knallharte Türsteher zu diesem Clubraum heißt Markus Tranto.
Ja, was bist du dann? Die Bardame oder vielleicht die Conferencieuse? Aber das kannst du französisch besser aussprechen als ich. Ich bleib mal ganz einfach bei Moderatorin. Schön, dass du da bist, liebe Aline von Drateln.
Ich freue mich auch sehr, Chefredakteur von Turi 2 und reingelassen in dieses hochkarätige Zimmer hat er heute den Krautreporter-Gründer Sebastian Esser. Erste Frage, Sebastian, vorab, steht das Kraut in Krautreporter für Crowd, für Pünktlichkeit, Gründlichkeit, Freitagsschnitzeltag in der Kantine?
Nee, das steht für Crowd wie in Crowdfunding. Okay. Aber das ist tatsächlich ein Problem unserer Marke, dass man diesen Witz erklären muss. Und sowieso, Witze in Marken sind problematisch, habe ich inzwischen gemerkt. Aber naja, man kommt jetzt auch nie wieder runter von diesem Begriff.
Ich finde, ja, er hat sich etabliert, also wirklich.
Nein, es ist ein super Name. Und im Grunde wäre meine Herleitung auch quatschig gewesen, denn so toll steht's ja um die deutsche Pressefreiheit gar nicht mehr. Tatsächlich ist ja Deutschland, glaube ich, jetzt bei diesem Pressefreiheitsindex nach unten gerutscht. Ich glaube auf Platz 5 hinter Costa Rica. In einem Wort, lieber Sebastian, wie steht's generell um den deutschen Journalismus?
Oh mein Gott. Ich merke schon, hier werden die ganz großen Fragen gestellt. Wie geht's um den deutschen Journalismus? Also ich glaube, also im Vergleich zu anderen Journalisten geht es uns natürlich ziemlich gut, ja. Also im Vergleich zu Ungarn und Polen und von Russland wollen wir gar nicht reden. Aber insgesamt, so was Journalismus insgesamt als Beruf, als Institution angeht, ist es natürlich eine Zeit des Wandels und es ist quasi unklar, welche Rolle Journalismus in den Öffentlichkeiten der Zukunft spielen wird. Ich denke jetzt wie ein Pfarrer. Ist das so okay? Also sollen wir so weiterreden oder?
Nein, wir werden das noch vertiefen, aber auf eine andere Art und Weise, wie es steht um den Journalismus, auch um die Finanzierung des Journalismus. Wir wollen dich aber vorher erst noch ein bisschen vorstellen und ich würde dich jetzt als Podcast-Neuling vorstellen, weil wir sind ja in den Podcast-Wochen bei Turi 2 und du hast aber jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Podcast, dafür aber viel Erfahrung mit der Finanzierung von unabhängigem Journalismus. Du hast nach den Krautreportern im Jahr 2017 die Plattform Steady an den Start gebracht und die hilft JournalistInnen und kleineren Medienunternehmen dabei, sich zu finanzieren. Du selbst teilst deine Erfahrungen in dem Newsletter Blaupause, zu dem es auch einen sporadisch, glaube ich, eher stattfindenden Podcast gibt und du monetarisierst das selbst auch über Steady. Wie viel bringt dir das? Leben könntest du von den Einnahmen vermutlich nicht, ne, die du damit erwirtschaftest.
Wie viel Geld meinst du?
Ja.
Ich weiß es nicht, aber sehr wenig tatsächlich. Das ist eher so eat your own dog food, sagt man ja. Ne? Also wenn ich da schon ständig übers Geld verdiene mit Newslettern, Podcasts, Journalismus und so weiter schreibe, dann muss ich das auch anbieten. Und da ist eine sehr kleine, aber feine Community zusammengekommen und da fließt auch ein wenig Geld. Aber das ist tatsächlich jetzt nicht das, wovon ich meine Kinder ernähre.
Aber immerhin kannst du dir leisten, Turi 2 Meldungen zu lesen, denn die verschenken wir. Danke, Turi 2, mal an dieser Stelle für den gründlichen und pünktlichen recherchierten Journalismus. Du hast 3 der Turi 2 Meldungen der vergangenen Woche ausgewählt. Und deshalb kann ich nur sagen, hier kommen
die Themen der Woche.
Genau, Freitagmittag, Zeit für unsere Wochenbilanz und die ziehen wir zusammen mit Sebastian Esser. Sebastian, was hat dich diese Woche gefreut?
Gefreut hat mich, als ich am Dienstag nochmal Fernsehen geguckt habe. Da hab ich nämlich gesehen, wer stiehlt Olli Schulz die Show. Das ist diese Fernsehsendung bei ProSieben mit Joko Witterscheid. Und immer wenn er irgendwie das Quiz verliert, dann darf einer der Gäste die Show übernehmen. Das war in dieser Woche Olli Schulz. Und der hat das so richtig gemacht wie früher und wie Fernsehen mit Leidenschaft und Herz. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Was mir echt aufgefallen ist, dass das Publikum war so richtig Teil der Show. Der Schulz, der hat dann erstmal so einen Song am Anfang gesungen, hat dann gestagedived. Die Leute haben ihn auf die Bühne getragen und dann wusste man schon, wie es so weitergeht. So richtig bam. Also Und auch wie der immer die Leute anspricht. Also man merkt, dass der schon viel so auf Live-Bühnen gestanden hat. Der ist ja, glaube ich, auch Musiker, oder ich bin sicher, dass er Musiker ist. Und hat sein Handwerk, glaube ich, nicht so sehr auf Fernsehbühnen gelernt, wie das heutzutage ja normal ist bei Fernsehleuten. Und das hatte so einen Rudi Carrell, Harald Juhnke-Vibe. Ja, der hat die ganze Zeit gesungen. Und auch so dieser Pomp, den man ja so gewohnt ist inzwischen, das hat viel besser gepasst, weil der Typ halt echt ein Charakter ist, ja, also diese ganzen Knalleffekte und Konfetti und Feuer und Lightshow und diese krasse Showmusik, oft ist es, also man, wie gesagt, man ist es schon gewohnt, aber oft kommt dann nichts, weil dann keine Persönlichkeit zu erkennen ist, ja, also ich will das niemandem vorwerfen, aber das ist meistens schon ziemlich glatt, also so diese Leute, wie heißen die so, Laura von Torra, Ruth Moschner, Daniel Hartwig, das sind alles super Profis, die können das sehr gut, das ist auch unterhaltsam, aber das ist schon glatt, ja, die sind nicht so Charaktere.
Sebastian, wir haben verstanden, du bist ein Fanboy von Olli Schulz, aber es machen sich ja nicht nur im Showbusiness einige Leute zum Affen. Was hat dich diese Woche geärgert?
Ein völlig anderes Thema, was mich wirklich geärgert hat, ist die Meldung, was mir nicht bewusst war, dass der einzige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen Mitarbeiter ist am Grundgesetzkommentar. Ich bin kein Jurist, aber Epping-Hillgruber ist anscheinend ein Werk, was in Gerichten von vielen Anwälten und in der Verwaltung benutzt wird, und zwar zum Asylrecht. Und das hat mich wirklich geärgert, weil ich meine, man muss sich da nochmal dran erinnern, und ich habe es daraufhin auch nochmal nachgelesen, als Maaßen Verfassungsschutzpräsident war, also Beamter, da konnte man sich ja wirklich fragen, wen er hier eigentlich schützt, nämlich die Neonazis oder die Geflüchteten und Einwanderer, die von diesen Neonazis dann durch die Stadt gejagt wurden. Ja, also er erinnert euch, er störte sich an diesem Begriff Hetzjagd, offenbar mehr als an der Hetzjagd selbst. Leute, die übers Mittelmeer flüchten, und dabei ertrinken ja tausende Menschen. Also die Wortwahl war, sie würden einen Shuttle-Service nutzen. Mhm. Ja, er redet mit der Jungen Freiheit, mit RTL Deutsch, es gab Treffen mit der AfD, während er Verfassungsschutzchef war. Er redet vom Great Reset, und das ist ja so eine rechtsradikale Verschwörungsstory mit stark antisemitischen Bezügen. So, und dieser Mann schreibt jetzt also den Kommentar zum Grundgesetz, und zwar den Teil zum Asylrecht. Und das finde ich schon, ja, weiß ich nicht, vielleicht war das bekannt, aber... Genau, also mir fiel da dieser Begriff furchtbare Juristen ein. Das war mal so eine Debatte in den 80ern, habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber später nachgelesen, wo es um die Rolle von Juristen im Nationalsozialismus ging. Denn es stellt sich raus, man kann ein super Jurist sein, und Maaßen ist das ja anscheinend, sonst dürfte er da nicht mitarbeiten. Aber das muss einen nicht davon abhalten, sich gegen den Rechtsstaat einzusetzen. Und nach dem Krieg ist ja dann auch fast niemand zur Verantwortung gezogen worden. Also da hat eine Krähe den anderen kein Auge ausgehackt. Aber das darf nicht sein. Also da müssen sich deutsche Juristen entscheiden, ob sie in dieser Tradition weiter arbeiten wollen oder ob sie damit brechen wollen, ob sie quasi an diesem Kommentar mitarbeiten wollen, wenn einer wie Maaßen da auch mitarbeitet. Und ich finde das ein Skandal, der fast ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat diese Woche.
Gibt es denn etwas, was dich diese Woche amüsiert hat oder gewundert hat?
Ich hatte befürchtet, dass ihr, wir haben ja die Themen schon ein bisschen ausgetauscht, dass ihr auf so Sachen eingehen würdet, wie diese Winnetou-Debatte, wie diese finnische Party-Ministerpräsidentin, wie die Forderung.
Moment, du nennst die finnische Party-Ministerpräsidentin? Das ist aber ganz schönes
Debatte,
Framing,
also,
mein Lieber.
Ja, genau. Also,
wollen wir sie einfach
anderen Worten,
Sanna nennen? Einfach bei ihrem Namen nennen?
Ja, oder auch die CDU will das Gendern verbieten. Ja, also wie wollen die das überhaupt machen? Mit anderen Worten, das ist alles überhaupt nicht ernst gemeint. Das sind auch so. Also mich wundert einfach, dass der öffentliche Diskurs so ein bisschen dem Weltgeschehen hinterherhängt. Ja, es kommt mir so vor, als ob das alles so Sachen sind, wo Leute sich der Mechaniken bedienen, die 2021 noch irgendwie normal waren. Aber wenn man so einen Sommer hinter sich hat, wenn Russland die Ukraine überfällt und unter täglich Menschen sterben und das gar nicht weit weg ist von uns, wenn da also 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt werden und alle nicken im Kopf, das ist eine völlig andere Welt. Und diese ritualisierten, auch so ein bisschen infantilen Debatten über solche Pseudothemen, die ja in Wirklichkeit einfach politische PR sind, ja, also versucht einfach jemand Social Media zu hacken oder die öffentliche Debatte, ich hoffe und wünsche mir, dass das einfach nicht mehr so leicht funktioniert und dass da die Leute nicht mehr drauf anspringen, und ihr seid ja auch zu üblich.
Kann ich nur so zurückgeben, ja. Also ich gebe zu, wir werden ja auch gebeten, unsere Lieblingsmeldung der Woche hier zu äußern. Und natürlich habe ich überlegt, vielleicht sollten wir das zu Winnetou sagen. Nein, nein, nein. Ich bin heute an deinem Büro vorbeigelatscht, weil ich in der Nähe wohne, Sebastian. Da gibt es einen Kinder-Second-Hand-Laden hier im Kinderparadies Prenzlauer Berg in Berlin. Und dann stehen da so im Schaufenster hübsche Bücher für kleine Mädchen, geschrieben in den 50er Jahren. Die sind ja alle sehr stylisch unter heutigem Gesichtspunkt illustriert. Und meine Güte, also ich meine, wir können über so viel Literatur sprechen, bei denen ein seltsames zum Beispiel Frauenbild propagiert wird. Da müssen wir auch gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken. Da reicht es auch mal, Michelle Welbeck zu lesen. Ich danke dir. Insofern sollten wir jetzt Gutes tun und das einfach gar nicht mehr erwähnen. Richtig, Markus?
Ja, ich finde, meine Meinung dazu ist so ein bisschen, das Sommerloch wurde vom RBB gefüllt und jetzt werden ganz viele Sommerloch-Themen irgendwie in der aufgeregten Öffentlichkeit nachgeholt. Wir haben bei Turi 2 ein bisschen was davon abgebildet. Man muss da ja immer so ein bisschen die Balance halten. Wir versuchen das aber nicht zu übertreiben. Wie würdest du das, Sebastian, als Chefredakteur behandeln, einfach komplett ignorieren?
Prominent ignorieren.
Ja. Also,
das Ding ist ja auch, es ist wirklich so ein Mediending, ne? Mhm. Also ich glaube, dass sich die Leute schon auch in der Familie darüber unterhalten und sowas. Aber das ist doch nicht ernst zu nehmen. Also wenn wir über die Rolle von Journalismus reden, ne, Aufklärung, das hat damit nichts zu tun.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Wir haben viele schnelle, kurze Fragen für dich, Sebastian, die du bitte kurz und schnell beantwortest. Wann wachst du denn morgens auf?
Um 6.
Was machst du dann als erstes?
Zähne putzen. Das soll man nämlich vorm Frühstück machen.
Welches Medium nutzt du als erstes?
Ich höre Deutschlandfunk.
Und welches Medium ist das letzte, das du nutzt, bevor dir die Augen zufallen?
Das sind Podcasts.
Welche Medien sind für dich zwischen Aufstehen und Schlafen gehen die wichtigsten?
Also ich lese jeden Tag die Süddeutsche, jede Woche den Economist. Ich informiere nämlich dazwischen bei Spiegel Online und Tagesschau.de, lese die New York Times und natürlich TikTok, LinkedIn, Insta, Twitter und so weiter, diese ganzen Feeds, in denen wir alle leben.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Haben wahrscheinlich jetzt alle gesagt, aber tatsächlich Clubhouse. Aber ich finde es sehr cool, wie das hier sich entwickelt hat, seit ich zum letzten Mal da war. Und das Tool ist natürlich super cool. Also
machen wir hier eigentlich Werbung für Clubhouse? Sag mal, Markus Trantow.
Nein, wir machen keine Werbung für Clubhouse.
Weil es so oft jetzt hier immer erwähnt wird im Podcast, ne, weil wir das so nutzen einfach. Na gut.
Wir benutzen es als Plattform für unseren Podcast. Mehr nicht.
Okay.
Wir können auch zu Twitter Spaces gehen. Die ändern sich auch gerade ein bisschen.
Ich höre euch jetzt so aus verschiedenen Ecken. Also da muss ganz viel Investorengeld drinstecken.
Ja. Na gut, aber über die Verquickung von Journalismus und Werbung, deshalb habe ich die Zwischenfrage gestellt, werden wir später im Laufe dieses Podcasts mit dir sprechen beim Deep Dive, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt geht's weiter mit den schnellen Fragen. Sebastian, welches ist denn dein schönstes Interneterlebnis?
Wahrscheinlich der Moment, als mit Crowdreporter das 2014 geklappt hat. Das war am letzten Tag der Crowdfunding-Kampagne. Da fehlte noch ein Drittel der zu erfandenen Summe. Und dann konnte ich irgendwann nachmittags bei Twitter einen Tweet absetzen. Das einzige Wort war Wahnsinn und hatte ganz viele A's, so viele wie in die damals 140 Zeichen reinpassten. Und das war möglicherweise eine Pointe, an die ich mich noch lange erinnern werde.
Welche Werbung gefällt dir besonders?
Ich kriege immer so Anzeigen von Amazon bei Instagram und also die verfolgen einen ja so durchs Internet und das ist geil, weil das ist völlig absurd, was die einem da so für Sachen anzeigen. Ist natürlich personalisiert und bei mir kommen dann so Männerzeug, ja, irgendwelche so Schrauben und Sachen für den Garten, aber eher sowas, was man so in so Elektroläden findet, also wirklich absurd. Aber ich habe auch schon mehrfach Sachen gekauft, das heißt, es funktioniert auch total.
Du hast Schrauben gekauft, obwohl du keine Bohrmaschine besitzt.
Ja, irgendwie so.
Welche Werbung nervt dich?
Welche Werbung? Ja, also so diese Podcast-Werbung, ne? Also diese automatisierte Podcast-Werbung. Man hat so den Eindruck, Podcasts sind so das letzte, neben E-Mails, also Newslettern, das letzte wirklich persönliche Medium, was noch nicht von irgendwelchen Plattformen geschluckt wurde und dann kommt da jetzt automatisierte Werbung rein, die ist auch fürchterlich, weil die immer so anbiedernd ist, ja, also dann wird man geduzt und irgendwie, die wissen, dass ich in Berlin bin oder jetzt war ich in Schweden im Urlaub, kriege ich schwedische Werbung und ja, also weiß ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht, nervt.
Welche Marke begeistert dich?
Über die Frage habe ich nachgedacht. Mir ist nicht so viel eingefallen. Mir ist Barack Obama eingefallen, weil der ist ja auch im Wesentlichen eine Marke und wie die strahlt bis heute ist wirklich beeindruckend.
Die Barack Obama Bohrmaschine würdest du dann auch bestellen?
Sofort. Oder die, ja.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
2,1.
Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mit Holzhacken.
Daher der Algorithmus, aber was soll's. Was hättest du früher über deinen heutigen Job wissen wollen?
Meetings mit mehr als 3 Leuten sind komplett überflüssig und das Leben ist ein viel besseres, wenn man sie nicht mehr durchführt.
Okay.
Na, das schließt im Grunde ganz gut daran an. Was war denn deine beste berufliche Entscheidung? Keine Meetings mehr mit mehr als 4 Personen?
Ich habe mal zum richtigen Zeitpunkt gekündigt.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Lass es einfach.
Welches war die erste Demo, auf der du je warst?
Das war zu Hause in Hachenburg im Westerwald. Das ist, da müsst ihr euch vorstellen, eine kleine Kleinstadt mit 5000 Einwohnern. Alles sehr idyllisch, ein Marktplatz mit Fachwerkhäusern, ein kleines Schloss darüber. Und da haben 1990 Skinheads einen Jungen aus einer kurdischen Familie erstochen, ein Messer in den Rücken gesteckt. Das war tatsächlich einer der ersten dieser rechtsextremen Morde nach der Wiedervereinigung. Und diese Stimmung von damals, das Boot ist voll, das hat mich damals wütend gemacht. Und da war ich ja erst, glaube ich, 14 oder sowas. Und es macht mich immer noch wütend. Zuletzt eben auch während der ganzen Welle von syrischen Geflüchteten 2015, 16. Also man sagt ja immer, es gibt so Ereignisse, die einen politisieren. In meiner Generation, ich bin so ein 90s-Kid, ist es entweder Umweltschutz oder diese ausländerfeindliche Welle nach, wie das damals hieß, nach der Wiedervereinigung. Das hat mich politisiert.
Wogegen würdest du jederzeit auf die Straße gehen?
Gegen Diskriminierung jeder Sorte. Also alle haben die gleichen Rechte und die gehören durchgesetzt in dem Land wie Deutschland.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, welches ist deine politische Farbe?
Ja, also ich bin ein taktischer Wähler, das heißt, ich wähle unterschiedliche Parteien. Ich würde mich als linksliberal bezeichnen, wie so viele. Aber ich bin für linke Sachen wie Bürgerversicherung, Mindestlohn, mehr Einwanderung, Erbschaftssteuer, gegen Rassismus, diese ganzen Sachen. Und den Liberalen, den bin ich deswegen eigentlich zu wenig links. Ja, aber das ist ja auch so, dass die Liberalen heutzutage nennen sich Konservative ja gern liberal, weil das cooler klingt. Und denken dann, niedrige Steuern ist liberal und vergessen, dass alle die gleichen Rechte haben, auch eben die Unterprivilegierten. Und das Problem ist aber, dass ich den Linken halt auch nicht so richtig links genug bin. Also ich bin so einer von diesen, wie heißen die, Globalisten, Kosmopoliten, wie die Rechte das nennt. Also die haben ja große Angst davor. Entschuldigung, ich rede zu lang, ich beeile mich. Also ich bin für ein vereinigtes Europa, ich bin für offene Grenzen, mehr Einwanderung, aber auch mehr Freihandel. Ich habe es auch nicht so mit Kollektiven, ja, ich bin eher so ein Einzelmensch. Kulturpessimismus macht mich allergisch und ich glaube auch nicht, dass so Behörden, Verwaltungsbeamte effektiver, gerechter, innovativer sind als marktwirtschaftlich motivierte Firmen oder Zivilgesellschaft. Also ich bin sehr für fairen Wettbewerb und das ist etwas, was dann sozusagen auf der Linken nicht gut ankommt. Und ganz links wollen sich die Leute ja auch wiederum abschotten und haben manchmal Probleme mit Einwanderung, auch mit der Europäischen Union. Ja, und so sitze ich halt da ganz gut zwischen den Stühlen. Das ist ja auch so eine liberale Eigenschaft wieder oder ein Klischee. Aber da fühle ich mich eigentlich ganz wohl und da ist man ja auch gar nicht allein, da sitzen ja ganz viele Leute.
Wir sind ja mitten in den Podcast-Wochen hier bei Turi 2 und deswegen gibt es jetzt noch 9 Fragen aus dem Audio-Fragebogen für Sebastian, die man mit nur einem einzigen Wort beantworten muss.
Genau, im Zweifel. Wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich?
Dann höre ich die Vögel zwitschern im Burggarten in Hachenburg, das war mein Schulweg.
Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
Ja, also wir hatten keinen Privatfernsehen, wir hatten 3 Programme. Ich durfte aber auch gar keinen Fernsehen, deswegen habe ich wirklich ganz viel Radio gehört. Ich meine, daher kommt auch die Faszination für Medien bei mir. Und das war damals SWF 3. Und da gab es eine Nachtsendung mit Anke Engelke, die war super cool. Da gab es Elmis Radioshow, Elmar Hörig, kennt ihr vielleicht auch noch von Sat 1, der inzwischen leider rechtsradikal runtergefallen ist, also so richtig. Also ich habe sehr starke Erinnerungen ans Radio hören.
Heute höre ich am liebsten Musik von?
Also im Moment höre ich gerade ein Album namens Promises von Floating Points. Es ist so ein Elektroprojekt und Pharoah Sanders, das ist ein Jazz-Saxophonist, klingt jetzt sehr sophisticated, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Das gefällt auch Leuten, die auf sowas normalerweise nicht stehen. Dazu gehöre ich eigentlich auch.
Dann ruf doch einfach irgendeine Hotline an bei einer beim öffentlichen Gebäude, da hört man doch auch immer Saxophon.
Oh Gott, nein, sowas ist es halt überhaupt nicht. Es ist wirklich mega intensiv. Also wenn ihr es ganz laut aufdreht und dann mal eine längere Autofahrt habt, es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, dieses Album zu hören.
Okay, probiere ich aus. Spotify macht's möglich. Podcast höre ich am liebsten.
Im Bett.
Mein Podcast-Tipp.
Drei Tipps. Erster Tipp, Intelligence Matters. Das ist ein Podcast von einem ehemaligen CIA-Director. Und da erzählt sich die CIA, weil sie von den Weltgeschehen weiß und denkt. Und das ist mega interessant. Also man müsste sich mal vorstellen, es gäbe einen offiziellen BND-Podcast. Den gibt's. In Amerika gehen die da anders mit um und das ist wirklich jedes Mal super spannend. Das zweite, die Audio Browser. Der Browser ist so ein Newsletter, da geht's um so irgendwie Tipps für Longreads. Und die haben auch einen Podcast, wo sie quasi Episoden von Podcasts zusammen kuratieren, die man möglicherweise noch nicht kennt. Meistens kennt man sie wirklich nicht. Und da findet man neue Podcasts. Das ist ja gar nicht so einfach. Das dritte wäre Conversations with Tyler. Tyler Cohen ist so ein Ökonom, also Wirtschaftsprofessor aus USA, auch eher so auf der libertären Seite, aber der ist ein super guter Interviewer und hat wirklich sehr spannende Interviews, übrigens genau mit dieser Methode, die ihr hier gerade anwendet, nämlich ganz kurze Fragen stellen und dann kommen
hoffentlich kurze Antworten.
Das hat er von uns abgeguckt, da müssen wir ja auch nochmal hier unsere kann juristische Abteilung
anstrengen. Ja, er kann, glaube ich, Deutsch tatsächlich.
Ich hasse es, wenn im Podcast...
Naja, wenn diese Werbung da kommt, ja, wie eben erwähnt.
Das ist mein Lieblingsgeräusch.
Wenn mein Hund seufzt. Soll ich das mal versuchen nachzumachen?
Bitte, ja, bitte.
So.
Das macht er, wenn er dich auslacht.
Nee, wenn
das
der
ist pennt, doch kein Seufzen.
Wenn der schläft.
Ich dachte, das ist so ein Hundeseufzen, wenn sie schlafen.
Nee, manchmal, dann die Hunde schlafen doch und galoppieren dabei so und machen dann auch so Geräusche, so Traumgeräusche. Das ist sehr entspannt.
Na gut.
Dieses Geräusch mag ich gar nicht.
Zoom-Call und dann kommt jemand in den Raum und dann macht es dieses fürchterliche Ding-Dong.
Ah ja, ich habe das mal ausgeschaltet. Kann man ausschalten?
Ja.
Ja.
Ich hätte gern die Stimme von...
Ich hätte gerne die Stimme von unserem Krautreporter-Sprecher Christian Melchert.
Dann haben wir jetzt noch, Aline, sag du es.
Jetzt haben wir 7 Sätze, genau, ihr habt gerade meine Katzen gehört, wo wir gerade über Tiere sprechen.
Über seufzende Tiere,
die haben nicht gesäuft, sie haben gefaucht, genau. 7 Sätze haben wir zum Beenden. Los geht's, die schönsten Pausen sind...
Lila.
Siehste, doch,
ich hätte jetzt blau vermutet, wegen Blaupause, aber gut. Mein Lieblingswort ist...
Oh man, sag ich sehr gerne.
Der wichtigste Unterschied zwischen Journalist und Unternehmer ist?
Ja, der Journalist, der denkt halt nicht über das Geschäft nach.
Zumindest nicht über sein eigenes. Das frechste Honorar, das ich je bekommen habe, war?
Gar keins. Ne?
Bezahlschranken sind?
Ein notwendiges Übel.
Zu Sauerkraut schmeckt am besten?
Wie heißt das so? So im Rheinland gibt es doch so gebratene Blutwurst oder so. Ist das Himmel und Erd? Ist das mit Sauerkraut? Ich weiß nicht.
Keine Ahnung, aber Patricia Schlesinger wird's bestellt haben. Ich weiß es nicht.
Also so die französische Variante von Sauerkraut. Ja. Ne? Alles, was so Schokrutze und Teller mit irgendwie Zeug drauf, das ist schon meins.
So, letzter Satz zum Beenden. Ready, steady,
go.
Okay, so, ich danke dir und jetzt können wir ein bisschen tiefer tauchen.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Journalismus muss sich heute mehr abgrenzen von dem ganzen Zeug im Internet, hast du mal gesagt. Kann im Kapitalismus nur das als Qualität zählen, was bezahlt werden muss?
Nö. Aber das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich muss kurz nachdenken, wie dieses Argument sich aufeinander bezieht. Vielleicht kann ich kurz irgendwie erläutern, wie ich auf diesen Satz kam.
Ich kann dir auf die Sprünge helfen, indem ich dir sage, du hast damals angeschlossen an diesen Satz, dass du meintest, nur 3% von all dem, was man zum Beispiel auf Facebook lesen kann, ist Journalismus. Der Rest ist irgendwas. Und deshalb
ich rede da über die Zukunft. Ne? Also stellt euch vor, dass unsere Kinder, die eben jetzt keine Zeitungen mehr auf dem Tisch liegen hatten, die mit diesen Marken, mit denen wir halt aufgewachsen sind, nicht mehr viel anfangen können, die aber unfassbar viel mehr Markenzeug um sich rum haben in diesen Feeds, die sie umgeben, und zwar nicht nur quasi Medienmarken, sondern vor allem Produkte, aber eben auch Personen. Wenn die emotional keine Bindung mehr haben an diese journalistischen Marken, dann ist halt die Frage, welche Rolle spielt denn Journalismus, der früher 100% war, ja, alles war Journalismus, Fernsehen war Journalismus, Magazine war Journalismus, Radio war Journalismus. Welche Rolle spielt denn dann Journalismus überhaupt noch in deren Leben und was bedeutet das sozusagen für die Rolle von Journalismus in der Gesellschaft? Also wenn wir als JournalistInnen nicht mehr für die Demokratie zuständig sind, sondern diese 3% gerade nochmal ausmachen, und das sind ja oft eher so ein bisschen anstrengende 3%, ich glaube, dann muss man sich eine neue Daseinsberechtigung verdienen. Und die bedeutet, und das hier kommt mein Argument, man muss beweisen, dass man unabhängiger ist als andere. Weil dieses ganze Zeug, was im Internet passiert, das ist halt meistens interessengetrieben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist sozusagen Marktwirtschaft. Das ist Werbung oder Eigenwerbung oder Suche nach Reichweite oder so. Aber das steht meistens nicht dabei oder das versteht man nicht so ganz. Und ich glaube, die Marktlücke, die wird sehr viel kleiner sein, als sie im Moment noch ist, für den Journalismus, ist extreme Unabhängigkeit. Man geht zum Journalismus, wenn man wirklich die Wahrheit wissen will. Und diese Wahrheit, die muss man aber nachweisen. Und das ist mein Argument, warum ich glaube, dass Journalismus, Entschuldigung, ihr habt ja schon gesagt, ihr seid werbefinanziert und das ist überhaupt nicht ehrenrührig und ich rede ja auch über die Zukunft, dass das ein Weg wäre, sich als Leitidee Unabhängigkeit von allem außer den eigenen Leserinnen und Lesern nachweisbar sozusagen dokumentieren zu können.
Aber ist es nicht auch ein Dilemma, dass man an die Rezipienten denken muss und eigentlich echter und guter Journalismus ein Grundrecht sein sollte? Also ähnlich wie so eine Art 9-Euro-Ticket beim öffentlichen Nahverkehr gerade. Und deshalb frei zugänglich gemacht werden müsste?
Also ich finde es überhaupt kein Dilemma, an die Rezipienten zu denken. Im Gegenteil, da wird zu wenig dran gedacht. Das merkt man den Medien auch an, unter anderem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, also zum Beispiel, wenn ich morgens den eben erwähnten Deutschlandfunk ausmache, es ist 6:30, dann kommt die Morgenandacht. Das sind immer irgendwelche Pfarrer, die katholische, evangelische, gar nichts dagegen. Ja, also war selber Messdiener und so, aber da kommt nie ein Rabbi oder so zu Wort oder irgendjemand, der eben einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Ja, weil wahrscheinlich in den Deutschlandfunk-Aufsichtsgremien sitzen wahrscheinlich die Kirchen irgendwie drin. Wird da an möglicherweise interessierte muslimische Hörerinnen gedacht? Nö. Und das wird halt verhindert, in dem Moment, wo das Geld von denen käme, wäre das eine ganz andere Unterhaltung. Also ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wenn das Geld von denen kommt, für die du arbeitest, dann entsteht der bessere Journalismus.
Finanzierung von Journalismus ist ja dein großes Thema, ne? Bei den Krautreportern, jetzt bei Steady. Sollten Medienschaffende, sollten Journalistinnen auch Unternehmer in eigener Sache sein?
Sie können es jedenfalls. Es war noch nie so einfach wie heute und es gibt eigentlich auch ganz viele Gründe, das so zu machen, weil es ist sehr angenehm. Es ist, man ist wirklich viel selbstständiger, freier, man steckt nicht so viel in irgendwelchen Strukturen, sitzt auch nicht in den erwähnten Meetings, man hat auch nicht irgendwelche Chefs, die einem irgendwelchen Quatsch erzählen wollen. Also es spricht viel dafür. Man muss es natürlich nicht sein.
Na, weil du vorhin am Kreuzfeuer gesagt hast, ne, dass der größte Unterschied zwischen Unternehmer und Journalist ist, dass der Journalist in erster Linie jetzt nicht an den Gewinn denkt. Habe ich das richtig verstanden oder richtig erinnert? Denn du selber?
Ja, aber das ist auch okay. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass zum Beispiel die Investigativteams von, keine Ahnung, NDR oder Süddeutsche, dass die jetzt noch ständig über irgendwelche Abos nachdenken sollten. Nö, müssen sie nicht. Da also da eine gewisse quasi Rollenverteilung finde ich völlig in Ordnung.
Aber du selber bist aber ja diesen Weg gegangen. Erst Journalist, dann Gründer und Unternehmer im Journalismus. Wann war für dich klar, dass du was ganz Eigenes machen willst?
Ja, ich habe das neulich mal aufgeschrieben, wie das war. Ich habe eigentlich auch als Medienjournalist angefangen, also damals auch immer Turi 2 irgendwie jeden Morgen auswendig gelernt.
Damals?
Come on.
Okay, nicht mehr auswendig gelernt.
Ja, genau. So, und dieses Magazin habe ich mehr oder weniger selber vorgeschrieben. Da gab es natürlich noch andere Mitarbeitende, aber da war so wenig Geld da, weil dieses Geschäftsmodell schon nicht mehr so richtig funktioniert hat. Gleichzeitig hat es mir aber mega Spaß gemacht. Also ich habe gemerkt, so dieses selber machen, entwickeln, auch nicht groß sich irgendwie in irgendwelche Strukturen einfügen, das funktioniert für mich. So will ich eigentlich arbeiten. So, und dann bin ich als das dann eingestellt wurde, zu Vanity Fair gegangen. Das war ja damals, wir haben damals, glaube ich, über 80 Millionen Dollar, munkelt man, nochmal in so einen Magazin-Launch gesteckt für so ein neues Wochenmagazin. Mhm. Da war ich Politikredakteur. Und und da habe ich gemerkt, das wird hier nichts mehr. Ja, also dieses Geschäftsmodell ist nicht da, vor allem aber auch so die Beziehung zwischen JournalistInnen und Publikum war nicht vorgesehen in diesem System. Und dann auch habe ich nochmal so richtig miterlebt, ich meine, nicht, dass das neu war, ich hatte ja viel in irgendwelchen Zeitungen, Zeitschriften mitgearbeitet, aber dass man eben so ein Printprodukt mit Andruckzeiten und so, dass man das so industriell und krass getaktet runterproduzieren muss, dass die Hierarchien da auch noch ganz anders und sehr altmodisch, sehr 20. Jahrhundert sind. Als ich da gekündigt habe zum richtigen Zeitpunkt, da wurde damals der Ulf Poschert entlassen, der Chefredakteur war Gründungschefredakteur, da habe ich dann gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und habe seitdem nie zurückgeblickt. Und ich glaube, das war der richtige Zeitpunkt, weil das war so ein bisschen der Scheitelpunkt. Seitdem fließt das Wasser in die andere Richtung.
Seitdem stellst du dann auch die Beziehung zwischen Autor, Autorin und dem Publikum auf neue Beine. Du hast Krautreporter gegründet, dann kam Steady. Jetzt machst du Blaupause. Da einerseits ein Podcast, von dem es wie gesagt nur zwei Folgen gibt bisher. Andererseits den Newsletter, wo du dein Wissen teilst. Hat der Wettbewerb Podcast gegen Newsletter der Newsletter gewonnen bei dir?
Nee, ich glaube, dass so ein Medienunternehmen, wenn man möchte, wie ich das jetzt betreibe, aber was eben auch ganz viele andere inzwischen machen, dass das eigentlich idealerweise aus beidem besteht. Mhm. Also der Social Media, um sozusagen den Funnel zu füllen, also die Reichweite herzustellen, dann Community über Newsletter herstellen, dass man regelmäßig eine E-Mail bekommt, das ja was sehr Persönliches, ne? Dann bist du auf einmal zwischen deinen KollegInnen, deiner Familie, deiner Oma im E-Mail-Postfach. Und dann nochmal Podcast, um sozusagen die Stimme im Ohr zu haben, sich quasi zwischen die Ohren zu setzen bei den Leuten. Das ist einfach ein super Instrument, um Bindungen herzustellen, um eine persönliche Ebene zu kreieren. Und das alles gehört irgendwie zusammen. Und wenn man das alles anbietet, dann ist es eigentlich schon ein Medienunternehmen. Und dann braucht man keinen Verlag, keinen Sender, sondern wenn man das richtig macht, dann hat man eine gute Chance, davon allein leben zu können.
Dann lass uns mal über Steady ein bisschen sprechen. Da macht ihr ja genau das. Ihr bietet Monetarisierungsmöglichkeiten für Journalismus, aber auch für Kunst, für Videos, für Podcasts, für Newsletter, für ganze Online-Magazine. Das klingt für mich, das Geschäftsmodell, das ihr da habt, eigentlich nach einem typischen Abo-Geschäft.
Naja, also weil man regelmäßig zahlt, jeden Monat oder jedes Jahr, das stimmt. Der Unterschied zum Abo ist der, dass die Leute nicht für die Inhalte allein zahlen, sondern also die sind auch da. Ja, es muss schon Privilegien geben. Wir bieten eine Paywall an, die man in seine Webseite einbauen kann oder eben exklusive Episoden in Podcasts und Ähnliches. Aber dazu kommt immer noch so eine emotionale Ebene, die stärker ist als, oder auch intellektuelle Ebene, die stärker ist als bei reinen Paid Content, heißt das ja in der Verlagsindustrie, ja, wo man davon ausgeht, wir produzieren ein so fantastisches Produkt, oft stimmt das ja auch, dass die Leute allein dafür Geld bezahlen. So, wenn ich jetzt aber für die New York Times oder die Washington Post, die genauso ein fantastisches Produkt produzieren, in Europa zumindest 4 oder 5 Euro zahle, oder in New York Times, glaube ich, 9 Euro irgendwas, ja, wie soll ich denn da als einzelner Creator damit konkurrieren? Die Leute beteiligen sich an etwas, zu dem sie sich zugehörig fühlen. Und das ist bei einem Abo-Geschäft wie Spotify, Netflix und so weiter nicht unbedingt der Fall. Da wollen die halt die ganze Musik der Welt für einen sehr attraktiven Preis, aber wenn es irgendwo anders günstiger ist, dann gehen die dahin. Aber bei Medien oder eben auch in der Creator Economy, also weil nicht alle diese Leute, die bei Steady sich finanzieren, sind JournalistInnen, im Gegenteil, die Minderheit, bei denen funktioniert es darüber, dass die Leute Fans sind, dass die entweder von der Person begeistert sind oder von der Idee oder dass die Nische einfach so klein ist, dass sie sich daran beteiligen wollen, dass es eben auch in dieser Nische Medien gibt. Und darüber entsteht die Zahlungsbereitschaft. Wir nennen das Memberships oder so definieren wir eben Membership, also eine Mischung aus sozusagen Spende und Abo. Aber es ist immer noch besser, als wenn es überhaupt gar keine Bindung gibt und wenn es auch überhaupt keine Gegenleistung gibt, weil dann bezahlt halt niemand und dann muss man eben auf Reichweite gehen, das über Werbung finanzieren, das ist quasi nicht möglich und hat ja alle möglichen negativen Effekte. Und deswegen ist das ein sehr schönes Geschäftsmodell für Medien.
Ich kann das Geschäftsmodell mal ein bisschen zusammenfassen, so wie ihr dafür trommelt. Und zwar Autorinnen oder Podcasterinnen oder Künstler im Allgemeinen erstellen eine Steady-Seite und machen sie bei ihren Nutzerinnen bekannt. Eurer Erfahrung nach sind 5% der Nutzenden dann bereit, ungefähr 5 € im Monat zu zahlen. Das heißt, so bei 1000 Nutzerinnen und Nutzern kommen 250 € Einnahmen zusammen, wenn ich richtig rechne. Lohnt sich das?
Na gut, also das ist ja eine Rechenaufgabe. Ne? Mhm. Es lohnt sich halt, je größer die Community ist, je stärker die Bindung ist, weil diese 5% sind natürlich ein Wert, der nie 100% stimmt.
Nee, klar, das ist eine,
aber
das ist
es ist sozusagen richtig, genau. Also es kommt natürlich darauf an, wie gut man darin ist, die Conversion sozusagen hinzukriegen. Also das ist dann wieder klassisches Abo-Handwerk, wie es auch in den Verlagen betrieben wird, inzwischen sehr erfolgreich. Aber je größer deine Community ist, desto größer ist eben auch dein Umsatzpotenzial. Also ein Fehler wäre es natürlich.
Ja, lass mal über diesen Community-Aufbau sprechen, bitte, denn wir haben ja bestimmt auch viele Zuhörerinnen, die genau deshalb gerade eingeschaltet haben. Angenommen, ich müsste mich als medienmachende Person neu erfinden. Hab ein Thema, in dem ich ganz gut bin, kann mir ein Newsletter, einen Podcast vorstellen, vielleicht ein Video. Wie sollte ich anfangen?
Ja, also stellst dir vor, wie ein Marketing-Funnel. Ich mag diesen Begriff nicht, habe ich gerade drüber geschrieben. Also stellt euch vor, es gibt so mehrere Seen, dazwischen sind Wasserfälle und auf diesen Seen schwimmen kleine Bootchen. Ja? Und oben ist der größte See, ganz unten ist der kleinste See und die Boote im kleinsten See, die bezahlen. So, und jetzt musst du diese Seen füllen. Das heißt, du musst erstmal den großen See füllen. Du brauchst natürlich erstmal ganz viel Reichweite, weil nur ein Teil der Leute in diesem See werden sozusagen in den nächst unteren See gelockt werden können über Community, weil sie sich ganz besonders für das Thema interessieren oder weil du eben irgendwie als Creator da eine besonders gute Idee hast. So, und wiederum ein Teil von denen wird am Ende, und das sind diese erwähnten 5%, werden dann auch bereit sein zu zahlen. Das heißt, wenn du jetzt ganz neu anfängst, dann würde ich mit der Reichweite anfangen. Das ist Handwerk, das kann man heutzutage sozusagen sehr strukturiert aufbauen. In der richtigen Zielgruppe ganz viel mit denen reden, ganz viel kommunizieren. So, und dann würde ich tatsächlich mit einem Newsletter anfangen, weil es nichts kostet außer Zeit. Dann würde ich vielleicht einen Podcast hinzufügen. Dann würde ich mit der Community im Gespräch herausfinden, wofür die denn bereit sind zu zahlen. Weil sie zahlen wahrscheinlich für etwas anderes als das, was du irgendwie anbietest als Creator. So, und dann wird da ein Geschäft draus. Aber
ja,
das
aber
ist, ein, das ein dauert
Meer
natürlich
aus
Weile,
lauter, ne? Ja, aber so ein Meer aus Geld sehe ich jetzt vor lauter Seen nicht mehr. Wäre es nicht eigentlich cooler, wenn ich als Podcasterin
wenn du ganz
oder
viel Geld einfach so kriege.
Ja, sozusagen, ja, wenn man also sagt, meine, jeder halt Hörer, ja klar, das wäre doch richtig cool. Nee, aber wenn ich ganz klassisch sage, jeder, der es hören will, muss mir Geld zahlen. Ist es in der heutigen Zeit illusorisch, das von seinen Fans zu erwarten, heute, wo man sich nicht mehr an einen Ehepartner binden will?
Nö, das machen viele. Ja, also die sagen, es gibt hier exklusive Episoden, die sind nur zugänglich für zahlende Mitglieder und wer die hören will, der muss zahlen und das funktioniert. Mhm.
Es gibt ja den prominenten Journalisten und Podcaster Hajo Schumacher, der hat seinen Newsletter nach einem Jahr wieder eingestellt.
Da hat es nicht so funktioniert.
Sein Statement war damals, es waren einfach nicht genug Leser dabei und die Frage, ob er jetzt mehr Zeit und Energie in den Newsletter investiert oder einfach aufhört, hat er mit Aufhören beantwortet. War er nicht geduldig genug?
Also vielleicht ein kleines bisschen als Disclaimer. Hajo ist ja der Kollege, mit dem ich in meinem Leben am meisten zusammengearbeitet habe. Er war
deshalb dieses Beispiel.
Bei SDP. Ich habe Anfang des Jahres Steady als das Management-Team bei Steady verlassen. Das heißt, ich bin nicht mehr operativ da tätig. Ich bin natürlich als Gründer noch beteiligt am Unternehmen. So, und in diesem Kontext würde ich das irgendwie mal verorten. Für ihn war das auch ein bisschen ein Experiment. Hajo ist jetzt natürlich auch ein sehr erfolgreicher Mensch. Der ist jetzt nicht darauf angewiesen, sich da ein Geschäftsmodell über Newsletter aufzubauen. Er hat da andere Wege und er hat das ein Jahr gemacht. So, aber die Frage impliziert ja, okay, Schumacher hat das wieder aufgehört. Ist das Ganze nicht totaler Quatsch?
Nee, die Frage ist eher, wann sollte man
vom Toten Pferd
absteigen?
Das kommt halt total drauf an.
Ja.
Mhm. Ja? Ja, also, so bei, also jederzeit, wenn man quasi den Eindruck hat, das wird hier nichts, aber das ist ja wie bei jeder Pommesbude, ne? Also da musst du halt deinen Wagen an eine andere Ecke stellen und dann müssen genug Leute kommen und eine Currywurst bestellen.
Oder dein Boot in einen anderen Hafen. Was hältst du von dem, was Gabor Steingart und The Pioneer machen?
Ich muss sagen, ich verfolge das jetzt nicht intensiv, weil ich da nicht Zielgruppe bin. Es kommt mir so vor, als ob das so ältere Herren sind.
Das wird er nicht gerne hören.
Ja, weiß ich nicht. Ich muss ja, also ich habe nichts gegen ältere Herren. Also wahrscheinlich bin ich schon selber einer oder demnächst jedenfalls. Ja, also so die ganze Ansprache, das bin eigentlich nicht ich, aber keine Ahnung. Also die Krautreporter-Mitglieder sind sicher auch nicht das Publikum für Herrn Steingart.
Ich meinte jetzt aber auch eher sein Geschäftsmodell.
Ja, das Geschäftsmodell, das ist ja mehr oder weniger abgekupfert. Insofern habe ich damit überhaupt kein Problem. Das finde ich sehr gut.
Dann haben wir noch zwei Abschlussfragen für
also
dich.
Also wir sparen schon auf dem Schiff, aber das reicht bisher noch nicht. Wir müssen uns selber aufpumpen, unser Schiff. Aber dann könnt ihr mal da kommen und das nächste Mal.
Das nächste Interview
dann auf dem Paddelboot.
Medienschlauchboot.
Welchen großen Wunsch würdest du dir denn unbedingt gerne noch erfüllen? Schon sind wir bei der vorletzten Abschlussfrage.
Warte mal, jetzt muss ich runterscrollen, weil das, da habe ich ja Hausaufgaben gemacht. Warte mal. Ah, ich
will mir das neue aufgeschrieben?
MacBook Air kaufen und das mache ich jetzt auch gleich.
Das ein Lebensmittel. Komm, jetzt liest er seine fertige Antwort vor. Dafür zahle ich nicht, Sebastian.
Das wäre mir doch nichts. Das hast du doch auch vor dir liegen.
Ja, aber
darf ich schon so unverschämt sein, euch jetzt hier so anzukumpeln. Aber wir reden jetzt schon eine Stunde sehr,
ja, alles gut.
Sehr offen.
Wir werden hier entzaubert, ehrlich. Also ich kenne deine Antwort nicht.
Pass auf, soll ich erst die Antwort sagen?
Ja, erstmal die Antwort, denn die kennen wir ja nicht. Also jetzt ehrlich, du kennst unsere Fragen, aber wir kennen nicht deine Antworten.
Also, sorry. Also, welcher Satz soll über meinem Nachruf bei Turi 2 stehen? Ess er endlich tot.
So, und welchen Wunsch willst du dir vorher unbedingt noch erfüllen?
Das MacBook Air, ne?
Ach so, das war's schon.
Ja, das war's
schon. Ach so,
ja, klar.
Ich dachte, das war, weil er gerade so lange scrollt und dachte, ich brauche ein neues MacBook Air. Ich dachte, das wäre so dahin gesagt.
Das war's schon. Nein, wir sind jetzt fertig mit diesem Podcast, liebe Aline.
Ah, verstehe. Ja, meine Güte, ich dachte, jetzt kommt irgendwie Weltfrieden oder so. Aber na gut, er will einfach nur ein AirPod. Das ist völlig in Ordnung, Sebastian.
Weltfrieden wäre auch in Ordnung. Weltfrieden würde ich nehmen. Oder Freibier.
Wir gucken mal, was Ina Karabas nächste Woche uns verrät, was sie hier für hehre Ziele hat im Turi 2 Clubraum. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sebastian. Es war eine große Freude und wir haben viel von dir gelernt. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg natürlich mit Steady, weil das eine ganz feine Angelegenheit ist. Und viele von meinen Leuten hier in Berlin sind sehr, sehr glücklich und nutzen Steady. Und das klingt sehr, sehr schön. Wie gesagt, nächste Woche Ina Karabas hier bei uns. Beim Handelsblatt bringt sie die Podcasts und Live-Events unter einen Hut. Und darüber sprechen wir mit ihr nächste Woche hier. Mhm. Ach so, und übrigens, Markus, du bist nicht dabei, ne?
Nee, ich bin nicht
nächste
dabei,
Woche.
Ich habe Urlaub.
Dann ist Björn Zieslik wieder dabei, freut mich auch sehr.
Genau. Aber ich habe noch einen kleinen Hinweis, bevor ich jetzt hier das Mikrofon ausschalte. Und zwar am Sonntag kommt ein Turi 2 Clubraum-Spezial. Und zwar sind wir unterwegs gewesen mit Micky Beisenherz. Aline von Drateln hat ihn interviewt und am Sonntag kann man das Ganze bei Turi 2 sehen und hören. Wir haben nämlich auch eine Videokamera draufgehalten.
Drei Videokameras sogar. Und es war nicht ganz einfach, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, Micky Beisenherz in einem Schwantretboot zu interviewen.
Und, mit Champagner. Ja.
Mit Champagner, na klar. Das merkt man auch bei den Antworten von Micky, die dann immer lustiger und immer ausführlicher werden. Das machen wir nächstes Mal mit dir dann auch, Sebastian. Dann werden die noch länger und noch verrückter als nur ein iPod, iBook Air als großer Wunsch. Genau, richtig.
Im Schlauchboot, genau.
Also ich freue mich sehr, diesen Sonntag kann man sich dieses Video schon anhören und das Ganze auch als Podcast natürlich in unseren Podcast-Wochen.
Genau, sehr unterhaltsame 40 Minuten, ich habe sie schon gehört.
Ich bedanke mich, Sebastian Esser. Mach's
Danke
ganz
euch.
Gut.
Danke,
tschüss.
Schönen Tag, ciao.
Turi 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12.
Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio. Podstars bei OMR. Und Zeit Online. Online unter turi2.de/podcastwochen.